25 Birds of People.
I'm now in season 19.
Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 19 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank mit Aufwind für deine Vorhaben. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 19 ist Otto Lutius, langjähriger Geschäftsführer der österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft und Eigentümer der BEC GmbH. Lieber Otto, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Lieber Christian, einen wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Ich freue mich auch sehr, jetzt sehen wir uns mal in anderem Rahmen, weil wir haben einen Hauptrahmen miteinander als Beiräte so des Zertifikate Forum Austria. Haben wir da unsere periodischen Treffen und es macht immer viel Spaß.
Genau, so ist es.
Wunderbar. Zunächst einmal eine Frage. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Süßes. Manner mag man eben.
Manner mag man eben. Einmal Mannerschnitten an dich und Dankeschön. Karriere- und Werdegang-Podcast. Ja, wir kennen uns ein Zeitl, aber ich interessiere mich natürlich auch ganz extrem, wie das damals bei dir begonnen hat. Man verbindet dich mit der österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft, 1984 Geschäftsführer. Aber ja, was war da davor? Man startet ja nicht gleich als Geschäftsführer.
Nein, das ist richtig. Ich habe nach meinem Jurastudium gewechselt auf die Hochschule für Welthandel, so hieß sie damals, spätere Wirtschaftsuniversität.
Also da noch vis-à-vis bei mir im 9. Bezirk, ja, ne? Wunderbar. Wieder einer, ich freue mich immer so.
Im 18. Bezirk noch oben.
Im 18.
Währinger Park.
Währinger Park, ja, okay.
Die uralte Welthandel, wie es so schön heißt. Und habe dort Bankbetriebslehre gemacht und stieß dann auf eine Vortragsreihe der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft, wo Generaldirektoren, sonstige hochmögende Herren, Damen gab es damals keine, in diesen Positionen Vorträge gehalten haben. Das hat mich irgendwie interessiert und ich bin dann einfach mal frech ins Büro hineinmarschiert, habe den damaligen Chef, Professor Krasenski, gefragt, da bin ich, ob er eine Tätigkeit für mich hat, ich würde da gerne mitarbeiten. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, da ist gerade was frei geworden und dann hatte ich einen Halbtagsjob und aus dem Halbtagsjob wurde ein Ganztagsjob und dann wurde eine Art, ja, Generalsekretär oder wie ist das, geschäftsführender Assistent, aus den Österreich brauchst du ja immer einen Titel. Ja, und so bin ich hineingekommen. Ne?
Das heißt, du hast nie in einer Bank selbst gearbeitet?
Gott sei Dank, nein.
Gott sei Dank, nein, bitte, als Bankwissen.
Man hat es mir angeboten, aber ich habe immer dankend abgelehnt und habe es nie bereut, abgelehnt zu haben, weil so hatte ich meine Freiheit.
Und wir sprechen da nämlich an von den 70er Jahren, als du begonnen hast, oder?
Richtig.
Damals war ja die Bankenlandschaft ganz anders strukturiert als heute.
Ja, ein ganz klein wenig anders.
Ein ganz klein wenig anders. Ich habe da immer so eine kleine Geschichte, was aus der Zentralsparkasse wurde und welche Aktien man hat, wenn man 1987 den ZBS gekauft hat zum Beispiel.
Da hat man, glaube ich, 8
Stationen gehabt.
Ja, genau. Als es damals noch eine Girozentrale gab oder ein österreichisches Kreditinstitut, alles Geschichte heute. Das
ÖCI, genau, Wahnsinn.
ÖCI, ja genau, der Herrengasse. Ja, oder also wie vom Café Zentral, weiß kein Mensch mehr heute.
Ja, eine wunderbare Storyline in dem Podcast mit mehr als 400 Folgen ist auch, wenn Giro-Leute dann in die erste gemerged wurden irgendwie. Und was da passiert ist dann in den 90er Jahren. Also wir hatten schon eine Zeit der wilden Mergers in Österreich. Die sind schon lang vorbei. Mhm. Wie waren dann deine ersten Schritte und wann hast du dich entschieden, da bleibe ich dabei, da nehme ich die Geschäftsführung, die man dir dann höchstwahrscheinlich irgendwann angeboten hat, sonst hätte ich dich nicht so anmoderieren können, ja, an und gehen das Thema stärker rein.
Also der Wendepunkt sozusagen war 1983, als ein gewisser Generaldirektor Professor Dr. Helmut H. Haschek, der wird vielen Leuten heute nichts mehr sagen, Professor Haschek hat das System der österreichischen Exportförderung und Exportgarantien erfunden. Er war Generaldirektor der österreichischen Kontrollbank und das
Das war jetzt meine Folgefrage gewesen, okay.
Agent jetzt habe ich der Republik auch, ja. Österreich.
Mhm, genau.
Und der hat mich einfach einmal zu sich kommen lassen und hat gesagt, ah, Herr Lucius, wir schauen uns da an, was wir so machen, das gefällt uns und wir haben da eine Bankakademie und der Dozent Handler ist Geschäftsführer, möchte sich aber wieder zurückziehen und ins WIFO zurückgehen, ob ich das nicht übernehmen möchte. Und dann hatte ich einfach intuitiv gewusst, ich habe nur zwei Möglichkeiten, ich sage ja oder nein, weil zu sagen, ich überlege mir, es ist so gut wie nein, weil dann denkt er nicht mehr an mich und habe ja gesagt. Ja, und dann haben wir bereits im Herbst 83 die erste Tagung durchgeführt und ab 84 14-tägige Lehrgänge für Nachwuchsführungskräfte aus Banken. Mhm. Ja, und so kam ich dann hinein und irgendwann war dann die Idee, ja, das ist ja schön, dass man so einmal im Jahr so einen Führungskräfte-Nachwuchslehrgang macht und vielleicht die eine oder andere Tagung zu Going Public oder Venture Capital oder was wir damals so gemacht haben. Aber das ist nicht abendfüllend. Das kann es nicht sein. Nicht? Und dann kam Gott sei Dank Alpbach, das Europäische Forum Alpbach in der alten Form. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Da gab es ein Bankenseminar in Alpbach. Da gab es einen halben Tag irgendwelche Vorträge. Den Nachmittag hast du frei gehabt. Abend hast dich angesoffen im Böglerhof. Nein, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber man hat sich gut unterhalten. Ja, das gehört dazu. Man hat sich gut unterhalten, hat Netzwerke geknüpft. Und das zog sich also über, glaube ich, eineinhalb Wochen heute. Unvorstellbar. Ja.
Definitiv, so lange kommst du gar nicht weg.
Bei diesen Gesprächen kam mir dann die Idee, warum nicht Ausbildungen machen, die für Banken so spezifisch sind, dass es sich kostenmäßig nicht rechnet.
Das heißt, dass man es nicht selbst macht.
Dass man es nicht selbst macht, sondern dass wir, dass ein externer Dritter das eben anbietet und alle Banken, die interessiert sind, daran teilnehmen. Und das erste Zielobjekt waren die Finanzanalysten. Mhm. Und ich hatte damals mit der ÖVFA, der Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, Kontakt. Und die haben gemeint, naja, da könnte man doch was machen. Und ich habe gesagt, na, vielleicht können wir mit den Schweizern gemeinsam was machen, das wäre was. Bin hinüber nach Zürich zu Julius Bär, das heißt der Vorsitzende. Wir waren uns relativ rasch einig über Aufbaustruktur, Inhalte etc. Mit Videoaufzeichnung zum Nachlernen und pipapo. Und dann kam ein Preis auf den Tisch, 30.000. Mhm. Und die Schweizer meinten natürlich 30.000 Schweizer Franken.
Und wir hatten damals noch
und den Schilling. Und die Österreicher meinten 30.000 Schilling.
Naja, was ein kleiner Unterschied
ist. Was irgendwie mit der Relation 1:8 nicht zusammenging und das wurde daher wieder begraben. Mhm. Aber
das 1990, Learning, ich kann mir vorstellen, wie es weitergeht, ja?
Genau. Ja. Naja, aber 1990 war es dann soweit. Da bin ich mit dem Professor Uhle, damals Professor für Banking and Insurance an der Uni Graz, zusammengekommen. Wir haben dann ein Programm auf die Beine gestellt mit seiner wissenschaftlichen Unterstützung. Und dann entstand der erste ÖVFA-Lehrgang, der dann später von der EFAS, der Europäischen Analystenvereinigung, akkreditiert worden ist.
Großartig. Na, ich habe 86 bei der erste Bank begonnen zu arbeiten, damals noch als Sparkasse. Da machst du halt die ganze Grundausbildung durch, dann die spezialisierteren Dinge. Und wenn es dann, jetzt ist mir schon alles klar, wenn es dann wirklich ins Detail geht und du so wenige Menschen adressieren kannst mit deiner eigenen Ausbildung, dann wird man halt euch heranziehen. Und da hast du selbst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch einige dieser Lehrgänge gefounded, gegrounded, erfunden quasi, ne?
Ja, es folgten dann noch einige Lehrgänge, also um jetzt was Börsenspezifisches zu nehmen. Ich habe mir im Jahr 92 überlegt, eigentlich ist es ja unhaltbar, dass jeder, der einen geraden Satz rausbringt und eins ist zwei richtig zusammenzählt, an der Börse handeln kann. Mhm. Und überhaupt keinen Nachweis über sein Wissen erbringen muss. Das ist ja ein unhaltbarer Zustand. Ich war zu Besuch in der alten Börse, im alten Börsengebäude im Ring, wo noch der Sensal gesessen ist und händisch ausgerechnet hat, welchen Kurs es gibt.
Das war noch ein Traum, ja.
Also archaisch, ja. Ich habe gesagt, da muss eine Börsehändlerausbildung her, habe mit den Wertpapierchefs gesprochen, die waren Feuer und Flamme. Die Wiener Börsekammer, die es damals noch gab, die war ja eine Körperschaft öffentlichen Rechts, war ein bisschen schwerer zu überzeugen, die wollten was rein Juristisches. Und ich habe gesagt, nein, da muss rein Volkswirtschaft rein, da muss Finanzmathematik rein, da müssen was Wertpapierwissen rein, Handelssaisonen rein, etc. Steuern und natürlich auch Recht, ja, soll sein, gehört auch dazu. Und dann haben wir 1993 die Börsehändlerausbildung gestartet. und die Jahr für Jahr, glaube ich sogar zweimal im Jahr durchgeführt. Also sehr viele der Börsehändler, die dann tätig waren, sind sozusagen durch unsere Schulung gelaufen.
Also in Wahrheit das, was jetzt immer noch gibt unter verschiedenen neuen Eigentümern, richtig, damals gegründet und jetzt macht es halt der Erwin Hof mit seiner Seminarreihe.
Genau. Also es ist dann irgendwann einmal unter Zapotocki, einem der Chefs der Wiener Börse,
an war ich auch zu Gast,
das Wifi übergeben worden, was okay ist, damit kann ich leben. Und wir haben dann andere Kurse gehabt, zum Beispiel die Portfolio-Manager-Ausbildung, den CPM-Lehrgang, wir haben die Anlageberater-Ausbildung ins Leben gerufen, den CFP, Certified Financial Planner und was es dergleichen Dummheiten mehr gibt. Ja, und etwas, worauf ich wirklich stolz bin auch, wir waren die Ersten, die in Österreich eine Ausbildung für Zertifikateberater angeboten haben. Mhm. Da ist das ZFA zu uns gekommen und die haben gesagt, das ist eine großartige Idee.
Sind wir schon viel später natürlich, da sind wir schon in den Nullerjahren, weil das ist ja…
Da sind wir sowas, ja etwa 2010
wird das so gewesen sein,
Ende der Nuller. Früher 2010 gewesen sein. 2008 sowas.
Weil wir sind jetzt circa 20 Jahre alt. Ja, es muss so gewesen sein. Genau. Und dann ist gleich losgegangen. Da habe ich auch eine schöne Erinnerung dran, weil du hast gerade auch von der Wiener Börse gesprochen. Der Rüdiger Rücker, ein langjähriger Manager bei der Wiener Börse, der hat mal für uns gearbeitet. Und da haben der Rüdiger und ich gemeinsam entwickelt, so ein für eure Ausbildung höchstwahrscheinlich zugelassenes Multiple-Choice-Quiz, wo man dann Punkte sammeln musste und das wurde für die Ausbildung heran. Hat der Rüdiger quasi gemacht, wir haben es programmiert und irgendwie werden wir da zusammengearbeitet haben, ohne dass wir es gewusst haben.
Genau, so ist es.
Das ist wunderbar. Toll. Hast du selbst eigentlich auch deine manchmal Prüfungen abgenommen bei so Lehrgängen oder bist du da eher so im Hintergrund gewesen, der Geschäftsführer?
Ich war bei jeder Prüfung persönlich dabei.
Was,
als, bei jeder Prüfung, ja.
Aber nicht als Prüfer, sondern als Beisitzer oder sonst irgendetwas.
Naja, die Leute bekamen Prüfungsfragen und man war halt auf Sicht. Also mündliche Prüfungen in dem Sinne haben wir jetzt so nicht abgehalten. Es waren schriftliche Prüfungen, teilweise bis zu 6 Stunden, 3 Stunden Vormittag, 3 Stunden Nachmittag, was relativ anspruchsvoll ist. Aber ich war immer dort. Mhm. Und ich habe das auch nicht nehmen lassen. Wir sind dann 2007 von einer italienischen Großbank, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil sie da auch in Österreich ihr Unwesen getrieben hat oder treibt, angesprochen worden,
ob manche wir wollen ja sogar die Commerzbank kaufen, ich verstehe
es. Ja, genau.
Also, wir nennen aber keinen Namen.
Ja, und da wurde ich angesprochen, ob wir nicht Ausbildung für eine Tochter Yapik Redi in der Türkei machen wollen. Ich habe gesagt, ja, wen betrifft das? Ja, Private Banker. Ich sage, und in Englisch? Nein, auf Türkisch. Mhm. Dann haben wir kurz geschluckt, haben wir das überlegt. Dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Bedingung, es muss in Istanbul sein. Also wir reisen nicht quer durch die Türkei, die müssen alle nach Istanbul kommen. Fertig aus.
Ja, genau.
Und wir haben tatsächlich den Zuschlag bekommen und haben uns durchgesetzt gegen den Competitor Bocconi. Darauf bin ich heute noch ein bisschen stolz.
Absolut spannend, ja.
Und haben 260 Private Banker da geschult. Und ich war bei jeder Prüfung unten in Istanbul, um zu schauen, ob auch alles mit rechten Dingen zugeht. Nicht, dass ich jetzt jemandem misstraue, aber einfach nur aus
Qualitätskontrolle gehört zum
genau,
Chef
so
dazu.
Genau, so ist es. Gehört dazu.
Erinnert mich eh auch wieder ein bisschen an den Rüdiger Rücker. Wir haben es im Vorgespräch kurz gesagt, der durfte auch Wiener Know-how jetzt in der IT, in Handelssystemen und so weiter auch exportieren in Märkte, die ein bisschen weiter entfernt sind. Und eine wunderbare Geschichte, weil ich glaube, wir Österreicher haben da durchaus ein bisschen Tradition und ein bisschen was drauf auch in diesem Segment. Dann möchte ich am Beispiel Zertifikate unsere Schnittmenge gleich weiterfragen. Die Ausbildung. Wer sind so die typischen Leute, die diese Ausbildung machen? Sind das Bankmitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder auch Private?
Also Private hatte ich relativ selten. Gab es natürlich.
Am Anfang waren ein paar dabei, glaube ich, gell? Die das unbedingt machen wollten.
Ja, aber meine typische Zielgruppe war aufgrund meiner Funktion Geschäftsführer der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft natürlich Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, als jemand zu mir kam und gesagt hat, ich möchte unbedingt den Portfolio-Manager-Lehrgang machen, habe ich gesagt, ja wunderbar, was sind Sie? Ja, ich bin Goldschmied. Sag ich, also werter Herr, ich schätze das, aber das wird jetzt irgendwie möglicherweise schwierig werden. Ja, warum? Sag ich, naja, da wird mathematisches Wissen verlangt, statistisches Wissen verlangt. Nein, nein, das ist alles kein Problem. Und er hat es tatsächlich gemacht und geschafft und ich bewundere, ich hatte ein paar solcher Fälle, ich bewundere diese Leute restlos. Und wie ich ihn gefragt habe, warum wollen sie das machen, hat er gesagt, ich möchte einfach meine eigenen Veranlagungen besser kontrollieren können.
Und der hat es gemacht und geschafft, nehme ich an, oder?
Ja, ja, der hat die Prüfung geschafft. Ja. Ja.
Aber ich finde ich gut, dass du ihn quasi gewarnt hast, weil so ganz billig ist ja nicht, das zahlt der Arbeitgeber
also im Regelfall. Das ist eine ethische Frage.
Ganz klar.
Muss man machen, auch wenn Banken gekommen sind und gesagt haben, irgendwelche Inhouse-Programme, aber dann gesagt, tut mir leid, sucht euch bitte jemand anderen, das ist mir einfach zu heikel, das kann ich nicht oder das halte ich nicht für gut oder was immer. Ja. Also da muss man strikt sein.
Also ich habe ja in meinen späteren Jahren jetzt so, auch wo ich immer wieder journalistisch ein bisschen umtriebig bin, immer wieder so Ausbildungen machen wollten, CEWA und solche Sachen, habe mich aber dann doch ein bisschen Angst gehabt vor der Zusatzzeit. Schiene, die sich da einzieht, weil das hängt sich schon ordentlich an. Das
hängt sich sehr.
Dafür habe ich die Stromhändlerprüfung gemacht, auf die bin ich ganz extrem stolz. Vor 2 Jahren, als die Verwerfungen waren, wollte ich da deeper reindeifen und habe es auch gemacht. Lieber Otto, ich gehe jetzt noch einmal zur bankwissenschaftlichen Gesellschaft. 30 Jahre Geschäftsführer, 84 bis 14, finde ich da jetzt auf LinkedIn.
Ja.
Und da kommen dann halt irgendwann auch europäische Funktionen dazu. Wenn man so lang dabei ist, sprechen wir auch darüber kurz, bitte.
Gerne. Also ich habe gesagt, dass wir die Anlageberaterausbildung sozusagen erfunden haben, in Anführungszeichen. Als erste Stufe darauf baue ich eine Folgestufe. Und dann habe ich irgendwann einmal gelesen, dass in Deutschland ein Verband Financial Planners gegründet worden ist, der den CFP, den Certified Financial Planner, vergibt. Das hat mich interessiert. Und ich habe mich...
Ich falle dir jetzt ins Wort.
Bitte.
Ich habe überlegt, ob ich es tue und ich entschuldige mich gleich bei dir, aber ich denke an die Hörerinnen. Wir haben über Bankmitarbeiterinnen, Bankmitarbeiter gesprochen, Financial Planner.
Ja.
Bitte um eine kleine Definition, für die, die vielleicht ein bisschen unsicher sind von unseren Hörerinnen.
Ja, überhaupt mache ich es sehr gerne. Ein Financial Planner ist eine Beraterin oder ein Berater für Privatkunden, meistens vermögendere Privatkunden, der eben nicht nur die Veranlagungsseite allein im Auge hat, sondern einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden wirft und seine Finanzierungen, seine Risikosituation, seine Lebenssituation im Auge hat, auch darüber nachdenkt, was ist mit Immobilien, wie schaut es aus mit Erben und Sterben. Also ein ganzheitlicher Blick und das Ziel ist des Financial Planners, den Kunden finanziell in die Lage zu versetzen, seine Lebensziele zu erreichen. Das ist ein bisschen dieses Financial Health oder Financial Wellbeing, wie man heute neudeutsch sagt. Die Erste Bank hat das ja ganz groß propagiert, Financial Health, ohne dass die armen Beraterinnen oder Berater, die dem Kunden sagen, wissen, was darunter gemeint ist. Das ist ein bisschen schade. Aber das ist das Konzept des Financial Plannings, ist in den USA entstanden. Und ich finde das ein ganz hervorragendes Konzept. Und deswegen habe ich mich dessen angenommen. Und wir haben uns ein bisschen, Starthilfe aus Deutschland geholt. Und haben dann den Kontakt zur Trägerorganisation Financial Planning Standards Board aus den USA gesucht und sind im Schnelldurchlauf quasi Mitglied geworden. Und seit 2001 waren wir Mitglied und 2002 haben wir die erste Zertifizierungsprüfung abgehalten mit den ersten 12 CFP-Zertifikatsträgerinnen und Trägern.
Und im Jahr 2008 hast du dann die Leitung übernommen, glaube ich, oder? Oder irgendwas steht da so auf LinkedIn, September 2008, was ja genau Lehman ist. Ja.
Naja, 2008, da ist vieles passiert im Jahr 2008.
Vor allem Lehman, ja genau. Dieser September 2008 ist der Klassiker.
Ja, ja, gut, das war ja überhaupt eine recht turbulente Zeit, die sich der eine oder andere heute gar nicht mehr so vorstellen kann oder vielleicht in einen schwachen Vorgeschmack bekommt. Ja. Ich kann mich gut erinnern, ich bin bei einem Vorstandsdirektor einer Großbank gesessen und der sagt, weißt du Otto, wir stehen am Rande des Abgrunds. Ja. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen theatralisch und habe dann hinten auch festgestellt, dass also
das
der Liquiditätsmarkt trocken war wie die Wüste Sahara und Gobi zusammengenommen. Ja. Ja, die sind noch flüssiger als die Liquidität damals. Das war wirklich dramatisch.
Da erinnere ich mich immer dran, ich habe es, glaube ich, schon dreimal gebracht, aber ich bringe es nochmal. Economist, kennt man, internationales, wertvolles Medium. Cover of the Year war damals nur im September. Oh, fuck, Rufzeichen. Ja, ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben.
Ist richtig, ja.
Was damals rund um Lehman und Co. alles passiert ist. Stichwort EFPAR, das ist dann internationaler, europäischer. Ne?
Das Verband. Ist dann die europäische Ebene. Ich habe, nachdem ich den CFP eingeführt habe, relativ rasch mit meinen Kollegen vom Verband erkannt, dass nicht alle Berater gleich CFP werden wollen, dass wir ein Level drunter brauchen, und haben den Diplom-Finanzberater eingeführt, wie wir es nannten. Und bin dann draufgekommen, dieser Diplom-Finanzberater ist in seinem Lehrplan fast ident mit dem European Financial Advisor. Bin zur EFPA gegangen und habe gesagt, grüß Gott, da bin ich. Das ist mein Programm, ich möchte Mitglied werden, das Programm akkreditieren lassen. Die Formalia waren relativ rasch erledigt und dann ging es ums Eingemachte, die Prüfung. Mhm. Und dann haben wir uns längere Zeit ausgetauscht, ob da ein Fallbeispiel hineinkommt, ja oder nein, weil wir haben natürlich eine 6-Stunden-Prüfung gehabt, das hätte jetzt einen Umbau der Prüfung erfordert, haben wir dann auch gemacht und haben dann innerhalb eines halben Jahres die Einigung gefunden und ich habe im Dezember 2009 den Beitrittsvertrag unterschrieben und jetzt ist der Verband Mitglied gewesen bei FBSB und bei EFPA, was er bis heute ist.
Jetzt haben wir ja Lehrbücher, die es zum Teil seit Jahrzehnten gibt. Ich bin auch schon sehr lange dabei und dann passieren irgendwie so Dinge, dass die Zinsen unter Null gehen und irgendwie du das Lehrbuch in einigen Dingen in der Finanzanalyse oder auch in der Kundenberatung eigentlich kübeln kannst, weil vollkommen neue Normals aufgetaucht sind für einige Jahre. Was macht das mit so Schulungen, was macht das mit Prüfungsvorgängen? Man muss ja permanent auch adaptieren. Kryptos gab es ja auch zum Beispiel nicht vor 15 Jahren.
Überhaupt nicht, nein. Ja. Das war völlig, also es gab sie, aber die waren völlig die waren unbekannt.
Die hatten und nicht
handelbar, keine Menschen interessiert.
Genau. Waren nicht handelbar
für. Wobei ich dazu sagen muss, das sehe ich mit einem gewissen Bedauern, dass sehr viele Banken auch heute noch mit Kryptos überhaupt nichts zu tun haben wollen und Bitcoin als Pyramidenspiel bezeichnen. Ich meine, ich muss sagen, ich achte Bitcoin auch nicht als eine Währung. Es ist für mich ein Asset, ein Anlageobjekt, aber es ist kein Pyramidenspiel. Ja. Ich meine, das heißt, das Wesen von Bitcoin zu verkennen. Ja, das sind Entwicklungen, da habe ich eben dann versucht, im Rahmen der BEC, dieser Banking Education and Examination Center, mit Online-Lehrgängen entgegenzuwirken, indem man Online-Kurse angeboten hat, was ist überhaupt eine Blockchain, was ist eine Hashrate, welche Krypto-Assets gibt es überhaupt, was ist Bitcoin und so weiter, wie wird das steuerlich behandelt und what have you. Mhm.
Ihr habt ja auch so einen World Planning, oder warte mal,
World Financial.
Ja, warte, ich mach nochmal. Ihr habt ja auch so einen World Financial Planning Day, der ist irgendwann im Oktober auch ein bisschen vor dem Weltspartag, ein paar
Richtig,
Wochen, glaube ich. Was kann ich mir da darunter vorstellen?
Ja, das ist eine Initiative der IOSCO, der Internationalen Vereinigung der Börsenaufsichtsbehörden. Mhm. Und die wollen einfach Financial Literacy verbreitern. Und das finde ich eine tolle Sache. Ich war auch immer für Finanzbildung. Und wir haben gesagt, wir nehmen an diesem World Financial Planning Day teil und haben das so organisiert, dass wir gesagt haben, wer will freiwillig pro bono, also gratis, Kunden für eine halbe Stunde beraten. Ja, also jetzt keine Anlageberatung, sondern Beratung zu ihrer persönlichen Lebenssituation. Und haben dann Jahr für Jahr so 60 bis 70 Personen aufgetrieben, haben das im Internet veröffentlicht, das ist ganz gut angekommen. Das war unser Beitrag zum World Financial Planning Day.
Und du hast ja den Verband Financial Planners, den österreichischen, vor einem Vierteljahrhundert circa gegründet. 2001, glaube ich, war es dann, genau.
Naja,
fast ein Viertel. Also, habe ich aus einer alten Geschichte abgelesen jetzt.
Ja, ich weiß. Also 2001 ist er operativ gegangen, das ist völlig richtig.
Das hast du zuerst
gesagt. Nein, stimmt ja, schon. Genau.
Und ihr habt ein jährliches Highlight, das ist jetzt ganz aktuell in der Zeitschiene. Wir nehmen auf am 23. Mai, senden am 26. Mai und am 19. 20. Mai, also vor 3-4 Tagen, war das Finanzplaner Forum 2025. Sprechen wir auch über dieses Format ganz kurz. Ich habe auf LinkedIn ganz tolle Bilder gesehen und unglaublich gute Leute, den Peter Bossek, meinen alten Matura-Kollegen, an den komme ich nicht mehr ran, du schon. Hut ab.
Ja, mein Gott, auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn.
Manchmal, ja, aber ein Korn, ja.
Nein, also der Kollege Küsters und ich hatten 2014 so die Idee, wir könnten ja auch so ein zweitägiges Forum schaffen. Und er hat dann sozusagen Deutschland beackert mit Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, what have you. Und ich habe mich eben Wien gewidmet. Und das ist gleich das erste, ein relativ guter Erfolg geworden. Und zwar so, dass wir vom Parkhotel Schönbrunn im zweiten Jahr gleich ins Marriott gewechselt sind, das wesentlich größer ist. Und haben sogar die Corona-Zeit relativ gut überstanden. Also wir hatten keinen einzigen Ausfall. Wir hatten 2020 ein Hybridformat. 21 bereits wieder präsenzvoll und ab dann volle Präsenz. Und seit 3 oder 4 Jahren führen wir regelmäßig Wartelisten. Also wir sind komplett ausgebucht. Der Saal
300 ist, Leute circa, oder?
Naja, es sind also Zuhörer selber exakt 200, weiß ich nicht, 89 oder 91. Die Feuerwehrpolizei weiß das genauer, ich weiß das nicht so genau. Aber mit den Ausstellern und so weiter sind wir ungefähr 320 Personen.
Und also wenn wir jetzt das 2025 noch ein bisschen Revue passieren lassen, was waren da die Themen, worüber wird da gesprochen?
Also die Themen waren zum einen einmal die volkswirtschaftliche Situation jetzt hier in Österreich, also Staatsschulden, Pensionsausgaben.
Ja, genau. Kannst auch die Lehrbücher neu schreiben, ja genau.
Ja, wie aktuell kommen wir aus diesem Desaster wieder heraus? Da gab es eine sehr interessante Podiumsdiskussion von Jakob Zirm von Die Presse moderiert mit der Christine Meyerhuber vom WIFO, der Helene Schubert vom ÖGB und dem Christian Helmenstein von Economica.
Also divers besetzt, ne?
Ja, ja. Ja. Naja, zum Divers könnte ich auch noch etwas sagen, aber da können wir später noch dazu kommen. Dann gab es eine Diskussion zu Digitalisierung und AI, wie das Kundengeschäft beeinflusst. Da hatte ich die Frau Isabella Lehner vom Vorstand der Oberbank und eben den Peter Bosek, CEO Erste Group, unter der sehr fachkundigen Leitung von Professor Theodoro Kocker von der Johannes Kepler
Universität Linz. Auch ein Kollege von uns im Beirat.
Richtig, genau. Zertifikat. Den ich aber schon quasi aus seiner Assistentenzeit kenne, als er einen Beitrag bei mir im ÖBA, im österreichischen Bankarchiv, veröffentlicht hat. Also so knüpft man halt seine Netzwerke.
Ja, sicher, das gehört dazu.
Und am zweiten Tag gab es dann ein hochrangig besetztes Panel zur quasi internationalen Situation, Finanzstabilität war der Titel. Und da hatte ich den Helmut Ettel von der FMA, Franz Rudorfer von der WKO, Professor Stefan Pichler von der WU und Thomas Steiner von der ÖNB. Und moderiert hat das Ganze Andreas Dombrett, ehemals Bundesbankvorstand und. Und sehr fachkundig und auch international gefragter Redner. Und ich bin sehr froh, dass er gekommen ist.
Und wie war bottomline die Stimmung so?
Super. Stimmung, also ich habe wirklich nur
nicht niedergeschlagen. Also nein. Was den Event betrifft, glaube ich schon, aber so die Stimmungslage, was unsere Zukunft jetzt in zum Beispiel in...
Naja, ich meine, was jetzt die Pensionsproblematik anlangt, ist das halt eine Ansichtssache. Es gibt Leute, die sagen, naja, die Pensionen sind halt sicher, die wird es halt immer geben, da kann man nichts dagegen tun. Und es gibt Leute, die sind realistisch und sagen, wir müssen die zweite, dritte Säule ausbauen, sonst haben wir ein Problem. Und dann tun sich halt die ideologischen Gräben auf. Ne?
Das ist ganz klar.
Und Finanzstabilität, ja, es gibt Herausforderungen, aber die kann man im Griff haben. Wenn man rechtzeitig gescheite Maßnahmen ergreift, kann man das im Griff haben.
Und Entbürokratisierung in den Vorgaben für die Branche ist sicher auch immer ein Thema. Ne?
Das ist immer ein Thema, wobei für meinen Geschmack hier ein bisschen zu viel Hü- und Hot-Politik betrieben wird, was zuerst zu viel reguliert wurde, wird jetzt zu viel gekübelt. Also wenn ich jetzt höre, dass Merkel und Macron sagen, Lieferkettengesetz, also das europäische, gleich einmal wieder in die Tonne, dann frage ich mich ja, wozu habe ich mich dann jahrelang damit beschäftigt, wertvolle Ressourcen hineingesteckt, nur damit ich sie jetzt einfach küble, nur weil der Zeitgeist danach verlangt.
Ja, stimmt schon.
Das ist ein bisschen für mich das Problem. Ich meine, natürlich wird zu viel reguliert. Das gehört bei der Regulierung Augenmaß her, sowohl bei der österreichischen als auch bei der europäischen. Österreich ist ja bekannt dafür, dass wir immer noch ein Scheifel drauflegen.
Das Goldplating.
Ja, das machen wir gerne. Aber manche Sachen gehören einfach reguliert.
Ja, gar keine Frage. Das hat der Branche auch wirklich Stabilität gegeben nach Lehman. Muss man wirklich sagen.
Absolut.
Und ich hatte zuletzt auch die Fiona Springer von der FMA da, die meint, wir sind eigentlich in einer guten Verfassung hier irgendwie.
Also Österreichs Banken sind in einer tollen Verfassung. Also sie haben ausreichend Eigenkapital. Ja. Sie dürfen halt nur nicht unvorsichtig werden. Und dass sich Risiken am Horizont zusammenbrauen, ja, natürlich. Das und das hat der Geschäft. Professor Bicher so wunderschön gesagt. Wenn die Banken kein Risiko mehr nehmen, dann können sie ihren Hut packen und gehen. Dann sind sie verzichtbar. Klar. Bankgeschäft ist Risikogeschäft. Ende der Durchsage. Und jeder, der sagt, das Bankgeschäft muss risikolos werden, hat nicht verstanden, was Bankgeschäft ist. Die Banken
müssen die Risiken übernehmen, die andere nicht übernehmen einfach. Ja? Sonst kann man nicht wachsen.
Richtig.
Sonst kann man kein F&E finanzieren, gar nichts.
Genau so ist es. Und ein Kredit wird halt nicht immer zurückbezahlt. Die Einlagen von Kunden müssen aber zurückbezahlt werden. Und das ist eben dieses Risikomanagement, das die Bank betreiben muss.
Fertig. Absolut. So ist es. Divers habe ich jetzt weitergeschoben im Kopf. Wolltest du noch was sagen?
Naja, also ich stelle schon fest, dass es eine Entwicklung gab, wo immer mehr Frauen in die Ausbildung gekommen sind, aber auch dann in Positionen gekommen sind, wo sie etwas zu sagen hatten. Ich stelle es auch fest bei den Referentinnen. Und jetzt bemerke ich so seit ein, zwei Jahren, und heuer war es eben besonders krass, dass es überhaupt keine Frauen mehr gibt.
Das wundert mich jetzt. Also, aber ich habe schon ein paar Mal die Richtung auch von anderen Gästen
gehört. Also hätte ich nicht als Otto Lucius jetzt 6 Damen als Rednerinnen aufgestellt, dann wäre das eine rein männliche Veranstaltung geworden. Männer dominiert. Und das ist wirklich, und ich werde dafür kritisiert, auch von der Frau Springer, völlig zu Recht, aber ich kann nichts dafür, was soll ich machen? Ja. Und wenn ich denke an diese Diskussion Finanzstabilität, da saß natürlich jetzt auch viel her dort, aber bitte, wen gibt es denn in der ÖNB als Frau, der für Finanzstabilität zuständig ist? Wen gibt es in der FMA als Frau, der für Finanzstabilität zuständig ist? Wen gibt es denn in der Wirtschaftskammer als Interessensvertreter, der eine Frau ist? Für Banken.
Ich sehe das bei medialen Projekten auch oft, dass es manchmal schwer ist. Ja. Stolz auf den Podcast, auch 1/3 Frauen, das repräsentiert den Markt. Das ist so. Ich schaffe nicht 50-50,
das geht ja nicht aus. Wirklich schade, dass das Potenzial, das weibliche Potenzial von den Playern so wenig ausgenutzt wird.
Ja, definitiv.
Das ist wirklich schade.
Dann mache ich dann noch weiter. Ich durfte dich anmoderieren, Bankwissenschaftliche Gesellschaft, ist eh ganz klar, haben wir lang drüber gesprochen. Eigentümer der BEC GmbH haben wir noch nicht besprochen.
Ja.
Bitte drum.
Also die BEC GmbH, da ist die Abkürzung für dieses Wort ungetüm, Banking Examination and Education Center GmbH. Und der Ursprung liegt in diesen internationalen Ausbildungen, wo wir 2 Ausschreibungen für Türkei und Polen gewonnen haben und dann auf einmal Erträge im 7-stelligen Bereich oder Zahlungen im 7-stelligen Bereich im Raum gestanden sind und ich dann völlig klar erkannt habe, wenn das passiert, ist die Gemeinnützigkeit der BWG weg. Und dann haben wir nach Auswegen gesucht, wie kann man das umgehen, und dann wurde die Idee geboren, dass ich mit meinem Kollegen Wilhelm Steskal vom ÖPWZ, das ist ein Ausbildungsinstitut, eine GmbH gründe, also die BEC GmbH. Und dann war die Schwierigkeit, ja, aber was hat die BWG dann davon und verschiedene Konstruktionen hin und her, und steuerlich hat alles nichts genützt, die BWG wäre immer mitgefangen gewesen. Und dann haben wir die Lösung gefunden, wir machen das über Lizenzzahlungen, also für jeden Durchgang, den wir machen, bekommt die BWG einen fixen Eurobetrag als Lizenzgebühr, damit war allen Seiten geholfen. So, jetzt waren diese Ausbildungen vorbei. Da gab es noch eine CE-Ausbildung, wobei der CE-Begriff, ja, Central Eastern Europe bis Kasachstan reichte. Das ist Geschmackssache, ist halt so. Und dann war nichts mehr. Und dann stehst du da, hast einen GmbH, hast laufende Kosten, aber keine Einnahmen. Und dann kam die Idee, wir machen Online-Schulung. Und dann kam zusätzlich diese Idee des Finanzplanerforums. Das hat sich wunderbar bewährt, dass auch die Online-Schulungen, die wir machen, also beispielsweise eine Fortbildung für Aufsichtsräte, Aufsichtsratsvorsitzende, Geschäftsleiter, Schlüsselkräfte.
Ein Riesenthema, ja.
Ja, mit der FMA abgestimmt. Ich habe Weiterbildungsseminare oder Kurse. Wir machen Ausbildung, European Investment Practitioner, das ist sozusagen das aufsichtsrechtlich geforderte Minimum für Berater. Ja, also das sind so ESG-Lehrgang. Das war so ein Thema, das ich relativ frühzeitig aufgegriffen habe, 2020, die auch dann akkreditiert worden ist von der EFPA. Das sind so Dinge, die über die BEC laufen oder gelaufen sind.
Also genug zu tun zum Finanzplanerforum vielleicht, wenn man sich vorbereitet auf einen Termin mit dir, und ich mache das wie bei allen Gästen immer sehr kurzfristig, weil ich eben so viele habe. Dann hat man halt gelesen, es ist das letzte Finanzplanerforum, das du selbst inhaltlich verantwortet hast. Da ist also eine Entscheidung bei dir gefallen.
Ja, ja. Also das hat zwei...
War fast überall die Headline in den Medien.
Ja, ja. Nein, das hat zwei ganz triftige Gründe. Das eine ist, ich werde nicht jünger, so wie alle anderen auch. Und ja, es ist zwar lustig, aber es ist natürlich auch anstrengend. Es
hängt sich an, sowas, ja. Ganz
brutal. Und wenn dann eine Säule der Mitarbeit, meine Frau Gabriel, mir vor mehr als einem Jahr sagt, ich ziehe mich mit Ende Juni 25 zurück, endgültig zurück, weil das ist jetzt schon ihr zweiter Pensionsantritt. Sie ist auch so eine Systemerhalterin wie ich. Dann denkst du dir, ja, ich habe in meinem Leben so viele Leute aufgenommen, eingeschult, ich mag nicht mehr. Ich tue mir das einfach nicht mehr an.
Ich sage jetzt nichts zu mir, aber ja, ich verstehe dich, sagen wir mal so. Und es ist einfach jetzt schon sehr weit fortgeschritten, die Folge. Ich hätte alles noch doppelt so lang besprechen können, aber wir sprechen noch ganz wenig über Musik, Lesen und so weiter, weil das sind auch Dinge, glaube ich, die man mit dir verbinden kann.
Ja, also ich liebe Musik, klassische Musik. Ich habe eine riesige Schallplattensammlung, muss ich dazu sagen. Schön. Da bin ich eigentlich stolz. Auch eine sehr große CD-Sammlung. Ich gehe gerne in Konzerte.
Die Schallplatten spielen noch, die CDs würde ich mal, ob die noch alle spielen, bin ich mir nicht mehr sicher. Eigenes Learning.
Bei den CDs bin ich mir auch nicht sicher, ob die alle spielen. Die Schallplatten funktionieren, wenn man sie richtig lagert.
Wenn man sie richtig
lagert. Auch die Lektion.
Und wenn kein Hochwasser kommt, da haben wir vorher den schweren Verlust gehabt im Keller leider. Ja, Schallplattentechnisch.
Das ist böse. Ja.
Das war böse.
Das kann ich nachfühlen, das tut weh.
Und ich in Richtung Klassik geht's da bei dir, ne?
Es geht in Richtung, also es fängt bei Barock an.
Schön.
Aber geht über Klassik, Romantik. Und das Interessante ist, je älter ich werde, desto eher halte ich einen Richard Strauss aus. Als Junger bin ich davon gerannt. Mittlerweile halte ich das aus. Offensichtlich ist auch das eine Funktion des Alters. Ich weiß es nicht.
Ja, man entwickelt sich weiter oder verändert sich, sagen wir mal so.
Man wird geduldiger.
Allerletzte Frage, hast du eh schon abgestimmt?
Ja, natürlich.
Ja. Waren gute Unterlagen? Wir sprechen von dem Zertifikate-Award für 2025, wo wir in der Jury sein dürfen, beide. Also ich fand die Unterlagen wie immer super aufbereitet, genau, von Christian Scheid. Und ja, gute Qualität wiederum. Und sie haben sich was überlegt, diejenigen, über die wir befinden durften, finde ich.
Absolut, so ist es, ja.
Gut.
Da können wir froh sein.
Senden, genau, da können wir froh sein. Es ist eine brave Branche, die sich toll entwickelt. Und auch europäisch mitredet mit der Heike natürlich, die wir auch lieb grüßen lassen.
Genau.
So, gesendet wird am 26. Mai und wir sehen uns am 3. Juni, nämlich dann, wenn diese Awards, für die wir abstimmen durften, vergeben werden. Lieber Otto, ich spiele meine Abspannmusik. War mal ein Volksfest, dich bei mir zu Gast zu haben. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und ich danke für die Einladung und ich hoffe, dass das Zuhören ein bisschen Spaß macht.
Da bin ich überzeugt. Danke. Ciao.
Für deine Vorhaben. Volksbank. Vertrauen verbindet.